Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des dritten Jesusbandes von Papst Benedikt, der Prolog, das heißt die Kindheit, bedingt durch das Fest der Taufe des Herrn und Epiphanieerscheinung des Herrn, bin ich jetzt natürlich zu den entsprechenden Texten gegangen, die dieses Geheimnis, das Festgeheimnis erörtern. Und jetzt kehren wir sozusagen wieder in die ursprüngliche Ordnung zurück. Es macht auch Sinn, jetzt das Weihnachtsevangelium nach Weihnachten noch auszulegen. Allerdings dann weniger, wenn es sich dann in die Fastenzeit und in die Passionszeit hineinziehen würde. Deshalb ist mir ein Anliegen, dieses Buch jetzt an dieser Stelle weiter zu besprechen. Wir haben aufgehört an der Stelle, als der Engel zu Maria kommt und dann erklärt sie sich als Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, egeneto im Griechischen. Das ist ja ein weltentscheidendes Wort. Der Papst legt es jetzt dann auch näher aus. Er bringt eine sehr schöne Meditation von Bernhard von Clairvaux. Und es ist ein Passivwort. Ähnlich auch im Neuen Testament, bei der Auferstehung des Herrn, heißt es an ganz wenigen Stellen, er ist auferstanden. Meistens heißt es, Aneste, er wurde auferweckt. Auch wieder ein Passivwort. Empfängnis, Auferstehung, das sind ja die entscheidenden Ereignisse im Glaubensleben. Und es fällt auf, dass die im Passiv formuliert sind, in einem Passivum Divinum, wie man es theologisch nennt. Das heißt, Gott ist der eigentlich Handelnde. Er ist derjenige, der zum Zug kommen soll in der Auferstehung. Es ist die Schöpfermacht Gottes. Natürlich kann Christus aus eigener Macht auch tun, ist ja der Sohn Gottes, deshalb ist es auch berechtigt zu sagen, er stand auf aus eigener Kraft. Aber meistens wird es vom Vater her formuliert, er hat ihn auferweckt. Und auch hier wieder sagt Maria, ja, sagt sie nicht, ja, das machen wir jetzt aus eigener Kraft und da strengen wir uns mal an und Ärmel werden hochgekrempelt und natürlich, ich bin mit dabei. In diesem alles entscheidenden Augenblick der Welt- und Menschheitsgeschichte sagt sie, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist eine Auslegung von mir, ein Einsprengsel von mir, das aber durchaus Beachtung finden sollte, wie ich meine. Bernhard von Clairvaux hat das Erregende dieses Augenblicks, so der Papst, dramatisch in seiner Adventspredigt dargestellt. Nach dem Versagen der Stammeltern ist die ganze Welt verdunkelt, unter der Herrschaft des Todes. Nun sucht Gott einen neuen Eingang in die Welt. Er klopft bei Maria an. Er braucht die menschliche Freiheit. Er kann den freigeschaffenen Menschen nicht ohne ein freies Ja zu seinem Willen erlösen. Die Freiheit erschaffend hat er sich in gewisser Weise vom Menschen abhängig gemacht. Seine Macht ist gebunden an das unerzwingbare Ja eines Menschen. So zeigt Bernhard, wie Himmel und Erde in diesem Augenblick die Frage an Maria gleichsam den Atem anhalten. Wird sie Ja sagen? Sie zögert. Wird ihre Demut sie hindern? Dies eine Mal, so sagt Bernhard zu ihr, sei nicht demütig, sondern Hochgemut. Gib uns dein Ja. Das ist der entscheidende Augenblick, in dem aus ihrem Mund, aus ihrem Herzen die Antwort kommt. Mir geschehe nach deinem Wort. Es ist der Augenblick des freien, demütigen und zugleich großmütigen Gehorsams, in dem sich die höchste Entscheidung menschlicher Freiheit ereignet. Maria wird Mutter durch ihr Ja. Die Väter haben dies bisweilen ausgedrückt, indem sie sagten, Maria habe durch ihr Ohr empfangen, das heißt durch ihr Hören. Durch ihren Gehorsam ist das Wort in sie eingetreten und in ihr fruchtbar geworden. Die Väter haben in diesem Zusammenhang den Gedanken der Gottesgeburt in uns durch Glaube und Taufe entwickelt, durch die immer neu der Logos zu uns kommt, also Jesus Christus, und uns zu Kindern Gottes macht. Denken wir beispielsweise an die Worte des heiligen Irenäus. Wie wird der Mensch in Gott übergehen, wenn nicht Gott in den Menschen einging? Wie aber werden sie die Geburt des Todes verlassen, wenn sie nicht wiedergeboren werden zu der neuen Geburt, die da von Gott wunderbar und unbegreiflich zum Zeichen des Heils aus der Jungfrau durch den Glauben geschenkt wurde. Ich denke, es sei wichtig, auch den letzten Satz der lukanischen Verkündigungsgeschichte zu hören. Dann verließ sie der Engel. Die große Stunde der Begegnung mit dem Gottesboten, in der das ganze Leben sich wendet, geht vorbei. und Maria bleibt allein zurück mit dem Auftrag, der eigentlich über jedes menschliche Vermögen hinausgeht. Kein Engel steht um sie herum. Sie muss den Weg weitergehen, der durch viele Dunkelheiten hindurchführt. Angefangen bei dem Erschrecken Josefs über ihre Schwangerschaft, bis zu dem Augenblick, in dem Jesus für verrückt erklärt wird, ja, bis in die Nacht des Kreuzes hinein. Wie oft mag Maria in diesen Situationen inwendig eingekehrt sein in die Stunde, in der Gottes Engel zu ihr gesprochen hatte, neu hineingehört haben in den Gruß, freu dich, du Gnadenvolle, in das tröstende Wort, fürchte dich nicht. Der Engel geht, die Sendung bleibt. Und mit ihr reift die inwendige Nähe zu Gott, das innere Sehen und Berühren seiner Nähe. Dann kommt ein neuer Abschnitt, Empfängnis und Geburt Jesu nach Matthäus. Nach dem Bedenken der lukanischen Verkündigungsgeschichte müssen wir nun noch auf die Überlieferung des Matthäusevangeliums zum selben Ereignis hinhören. Im Gegensatz zu Lukas berichtet Matthäus darüber ausschließlich aus der Perspektive des heiligen Josef, der als Abkomme Davids für die Verbindung der Gestalt Jesu mit der Davidsverheißung steht. Matthäus berichtet uns zunächst, dass Maria mit Josef verlobt war. Nach dem geltenden jüdischen Recht begründet das Verlöbnis bereits eine rechtliche Verbindung der beiden Partner, sodass Maria Josefs Frau genannt werden konnte, auch wenn die Heimholung noch nicht geschehen war, welche die eheliche Gemeinschaft begründete. Dann zitiert der Gnilka, einen der bekanntesten Exegeten unserer Zeit, aus dem Hertha-Kommentar: Als Verlobte lebte die Frau noch im Haus der Eltern und blieb unter der Patria Potestas, also der väterlichen Macht. Nach einem Jahr erfolgte die Heimholung oder Eheschließung. Nun musste Josef feststellen, dass Maria ein Kind trug aus Heiligem Geist. Heinz Schürmann hat auch im Hertha-Kommentar festgestellt, dass es in dieser Zeit strengstens verboten war, ja sogar manchmal mit dem Tod geahndet wurde, in dieser Zeit zusammenzukommen, also Geschlechtsverkehr zu haben. Es wird ja auch immer wieder heute diskutiert, die Bibel sagt nichts darüber. Das war in der damaligen Zeit völlig klar, dass das nicht erlaubt war. Und Josef ist jetzt in einer riesigen Zwickmühle. Was Matthäus hier über die Herkunft des Kindes vorwegnimmt, weiß Josef aber noch nicht. Er muss annehmen, dass Maria das Verlöbnis gebrochen hat und muss sie dem Gesetz gemäß entlassen. Dabei kann er sich zwischen einem öffentlichen Rechtsakt und einer privaten Form entscheiden. Er kann Maria vor Gericht bringen oder ihr einen privaten Scheidebrief ausstellen. Josef entschließt sich für den zweiten Weg, um Maria nicht bloßzustellen. Matthäus sieht in diesem Entscheid ein Zeichen dafür, dass Josef ein Gerechter war, ein Tzaddik. Auf das werden wir dann näher eingehen. Tzaddik ist ein hebräisches Wort, der Papst zitiert es dann auch, was das eigentlich heißt vom Alten Testament her, ein Gerechter sein. Ansgar Wucherpfennig ist ein Exeget, der darüber auch grundlegend gearbeitet hat. Also Josef als den Gerechten, der Papst bezieht sich auch auf seine Arbeit. Ich freue mich, dass auch ein zeitgenössischer Exeget vom Papst in dieser Weise aufgegriffen ist, der zugleich auch bei Radio Horeb Referent ist und das Wort Gottes auslegt. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich danke Ihnen nochmals für alle Glück- und Segenswünsche zum neuen Jahr. Es sind sehr viele beim Hörerservice eingegangen. Sie haben sicher Verständnis, dass wir die nicht alle beantworten können, zumal wir derzeit personell Verstärkung suchen, Personen, die auch bereit sind, hauptamtlich in diesem Dienst tätig zu sein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.